Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. In NRW wurde entschieden, die CDU ist nach den heutigen Kommunalwahlen immer noch die stärkste Kraft. Und wie erwartet, hat die AfD massiv an Zuspruch gewonnen. Was bedeutet das für die Kulturpolitik in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland? Wir fragen nach. Außerdem sprechen wir darüber, wie der erhitzte Kulturkampf um das Attentat auf den Trump-Vertrauten Charlie Kirk nach Deutschland überschwappt. Ins Theater gehen wir auch. Der amerikanische Autor Ayad Akta hat ein Stück über die Literatur und die künstliche Intelligenz geschrieben. Heute Abend wurde es in Düsseldorf aufgeführt. Und wir besuchen die Bestseller-Autorin Cornelia Funke. Sie hat ein Sachbuch geschrieben über Nachtfalter. 13,7 Millionen Menschen waren heute in Nordrhein-Westfalen zur Wahl aufgerufen. Und man sieht, die Bürgerinnen und Bürger nehmen das im Augenblick sehr ernst. Die Wahlbeteiligung liegt bei 58,5%. Das ist die höchste seit 1994. Die CDU kann aufatmen, sie bleibt unverändert. Stärkste Kraft mit 33%. Die SPD verliert, die Grünen verlieren stark. Und die AfD kann ihren Stimmanteil fast verdreifachen, nach der letzten Hochrechnung auf 14,8%. Damit setzt die Partei ihren absehbaren Erfolgszug in die westlichen Bundesländer fort, den angekündigten Westweg, die Westwanderung. Auch wenn der CDU-Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, das so nicht ganz stehen lassen will.
In 140 Kommunen hat die AfD überhaupt niemanden für den Stadtrat aufgestellt. In einem Drittel der Kommunen weder Oberbürgermeister noch Landratskandidat. Nochmal, trotzdem, dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen. Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat. Aber hier von einer Westwanderung zu sprechen, ist so undifferenziert nicht richtig.
Das sagt der CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Klar ist, wenn die AfD nun stärker vertreten ist in Ratshäusern und Kreistagen, welche Folgen hat das für die Kulturpolitik und für die kulturellen Förderungen in den Kommunen? Darüber können wir sprechen mit Ulrike Seibold. Sie ist die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V. Schönen guten Abend, Frau Seibold.
Schönen guten Abend, grüße Sie.
Frau Seibold, Sie haben die Wahl heute verfolgt. Gab es für Sie Überraschungen bei den Ergebnissen?
Tatsächlich weniger bei dem Gesamtergebnis, wenn man NRW-weit guckt, als bei dem Blick in einzelne Kommunen hinein, wie heterogen das Feld doch ist. Da ist natürlich bei einer Kommunalwahl in einem großen Bundesland mit fast 400 Kommunen von auszugehen. Aber es ist schon das, was mir eigentlich am meisten Gedanken macht, wie weit das Feld da gerade auseinandergeht.
Es ist ein großes Bundesland. Es gibt diese Unterschiede, von denen Sie gesprochen haben. Da ist das Ruhrgebiet, die ehemalige Herzkammer der Sozialdemokratie. Dann gibt es die studentisch geprägten Städte wie Münster. Offenbar sieht es ja so aus, dass gerade die ehemaligen Industrieregionen, die früher ganz klar SPD gewählt haben, sich stark zur AfD hingezogen fühlen. Von der SPD oder gar den Grünen erwartet man sich da nicht mehr viel. Wie nehmen Sie diese Enttäuschungsstimmung in den unterschiedlichen Kommunen und Städten wahr?
Tja, das gilt zwar sicherlich auch nicht fürs ganze Ruhrgebiet, aber tatsächlich gerade für die Städte am nördlichen Rand, wo die Enttäuschung insgesamt sehr groß ist. Ich finde das immer schwierig, das so monokausal zu erzählen, aber da ist schon viel Enttäuschung und viel Suche nach Hoffnung. Ich sag mal, an der Kulturpolitik wird es an vielen Stellen nicht gelegen haben, aber da gucken wir ja gleich noch hin.
Was sind denn da so die Unterschiede, die Sie festmachen können in unterschiedlichen Städten?
Also um jetzt einfach mal so zwei Extreme aufzumachen, natürlich gucken gerade alle nach Gelsenkirchen, wo die AfD ja wirklich massive Gewinne erzielen konnte, bei knapp 30% gelandet ist und die Grünen bei unter 5 gelandet sind. Wir haben nahezu reziprok Münster, wo die Grünen mit knapp über 30 sind und die AfD bei unter 5%. Und das ist das gleiche Bundesland, der gleiche Regierungsbezirk. Und um das Wort mal zu nehmen, das sind dann ja schon fast unterschiedliche politische Kulturen. Und das, ja, da macht man sich schon Gedanken.
Die großen Themen, die die Menschen in NRW interessiert haben, das sind die Wirtschaftspolitik, Migration, öffentliche Sicherheit. Da traut man offenbar nur noch den Konservativen und der rechten AfD zu, diese Dinge so anzugehen, dass sich für die Menschen vor Ort auch was ändert. Um die Kulturpolitik, Sie haben es schon gesagt, macht man sich da verständlicherweise wohl erstmal nicht so viele Gedanken. Ärgert Sie das oder können Sie das verstehen?
Ja, mich ärgert das. Ich finde das gar nicht verständlicherweise. Ich finde, Kulturpolitik könnte und müsste da selbstbewusster auftreten, als sie das an vielen Stellen tut. Auch hier gibt es natürlich sehr große Unterschiede in den Kommunen. Aber gerade bei den Problemen, um die es gerade geht, geht es sehr, sehr stark um Kultur. Vielleicht manchmal weniger um die Frage, ob man im Theater sitzen kann oder im Konzert, was auch wichtig ist, sondern vielmehr um ganz große Fragen von, wie leben wir miteinander, wie reden wir miteinander, wie geht's überhaupt weiter, dass Gesellschaften nicht vollends zerbröseln. Und da wünschte ich mir tatsächlich ein noch viel aktiveres und selbstbewussteres Mitmischen der Kulturpolitik vielerorts.
Aber wenn wir uns jetzt die Erfolge der AfD anschauen, ist klar, sie wird mehr mitbestimmt in Rathäusern und Kreistagen, auch wenn sie bei den Stichwahlen für die Bürgermeister- und Oberbürgermeisterämter wohl kaum eine Chance hat zu gewinnen. Da werden sich die anderen Parteien sehr wahrscheinlich zusammentun, um das zu verhindern. Aber womit rechnen Sie denn jetzt konkret, wenn es um die Kulturpolitik geht? Die Kultur ist in NRW ja besonders stark kommunal finanziert.
Absolut. Also wir haben hier in NRW nach wie vor eine kommunale Finanzierung der Kultur von über 70%. Und da wird eigentlich die Basis für die Kultur gemacht. Also da, wo die Kommune nicht dabei ist, da bröckelt es sehr schnell. Und das wird jetzt zum einen in vielen Räten natürlich so sein, in allen Politikfeldern, dass es schwieriger wird, Mehrheiten zu finden. Das ist natürlich auch für die Kulturpolitik nachteilig. Wenn Parteien, demokratische Parteien, die vielleicht nicht ähnlicher Meinung sind, zusammen agieren müssen und Kompromisse aushandeln müssen, die aber dann eher faule Kompromisse sind oder die zäh sind, das ist natürlich das eine, womit man rechnen darf. Man darf aber sicherlich auch ganz konkret damit rechnen, dass das ein oder andere Unterfangen blockiert wird, kritisch befragt wird. Also ich kenne da Kollegen und Kolleginnen im Land, die sich massive Sorgen machen, dass wirklich einzelne Projekte nicht durchgeführt werden können oder sogar ganze Einrichtungen in die Bredouille geraten.
Und wie reagieren Sie jetzt darauf? Sie sind ja mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der Kulturinstitutionen in NRW vernetzt. Wie stellen Sie sich diesen Perspektiven? Gibt es da überhaupt Strategien darauf, jetzt irgendwie noch einzuwirken?
Also wir reagieren gerade insgesamt mit sehr viel mehr Vernetzung, sehr viel mehr Gespräch, als sowieso schon da ist. Es liegt auch auf der Hand, den Blick in Bundesländer oder Kommunen zu wagen, wo die Situation schon viel länger so ist. Also wir hier in NRW hatten ja manchmal immer noch so ein bisschen fast die Naivität zu denken, manche Entwicklungen seien noch ganz weit von uns weg, obwohl sie eigentlich vor der Haustür schon lange stehen. Und da gibt es definitiv Austausch mit Kollegen, Kolleginnen, die einfach leider schon viel länger in misslichen Situationen sind. Und das ist das Gute an der Situation. Wir sprechen gerade mit vielen, vielen Menschen und es bilden sich neue Netzwerke. Und da kann man einfach nur dranbleiben und die Hoffnung nicht verlieren.
Die Hoffnung nicht verlieren. Die Landtagswahlen in NRW stehen dann 2027 auf dem Plan, also in 2 Jahren. Glauben Sie, dass sich dieser Trend nach rechts umkehren oder aufhalten lässt? Gibt es da vielleicht dann doch irgendwie eine Kommunikation, an der auch die Künste, die kulturellen Institutionen teilnehmen können, um die Menschen vielleicht doch wieder für eine andere politische Richtung zu begeistern?
Ich hoffe das sehr. Und das ist wirklich, meine Hoffnung liegt wirklich in den gerade angesprochenen Netzwerken, dass durch die Situation, wie sie ist, ich schon den Eindruck habe, Menschen, die das wollen, die das verhindern wollen, rücken auch noch mal mehr zusammen, sprechen miteinander. Ich gebe das persönlich nicht auf, aber 2 Jahre sind natürlich noch eine lange Zeit. Da kann noch vieles in die eine oder andere Richtung passieren. Aber ja, selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, die muss es geben.
Sagt Ulrike Seibold, die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V. Ganz herzlichen Dank, Frau Seibold.
Sehr gerne, danke schön.
Und wir bleiben in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Da wurde nämlich nicht nur gewählt heute, sondern auch Theater gespielt. Eine Premiere gab es am Düsseldorfer Schauspielhaus. Kurz nach der ersten Wahlprognose ging es los. Ein Stück des US-amerikanischen Dramatikers Ayad Akhtar, das 2024 am Broadway aufgeführt wurde und das jetzt kontinuierlich auch die deutschsprachigen Spielpläne erobert. Der Fall McNeil. Am Wiener Burgtheater war es vor kurzem schon zu sehen. Wir haben in Fazit darüber berichtet. Am Deutschen Theater Berlin kommt es demnächst ebenfalls auf die Bühne. Die Erstaufführung in Deutschland aber, die war heute in Düsseldorf. Unser Theaterkritiker Peter Klaus war für Fazit dabei. Schönen guten Abend, Herr Klaus.
Ja, André Mumert, schönen guten Abend.
War das heute am Wahlabend eine besondere Stimmung im Düsseldorfer Schauspielhaus?
Das war eine aufgeheizte Stimmung. Die ersten Prognosen trudelten ja kurz bevor der Vorhang sich geöffnet hat ein. Und sehr viel Aufregung, sehr viel Diskussionen, sehr viel Ängste auch.
Ja, aber kommen wir mal zum Stück. Da geht es ja auch um die Ängste unserer Gegenwart. Im Mittelpunkt steht ein erfolgreicher Schriftsteller Jacob McNeil, der gerade den Nobelpreis bekommen hat für ein Buch, das er mit unlauteren Mitteln geschrieben hat. Unter anderem mit der Hilfe der künstlichen Intelligenz. Es geht also um die Kunst, um die hohe Literatur. Hören wir mal, wie die Hauptfigur in dieser Düsseldorfer Aufführung übers Schreiben spricht.
Das Gute an der Literatur, es geht nicht darum, die Leute zu mögen, die in ihr vorkommt. Darum geht es im Film, im Fernsehen, in diesen neuen computergenerierten Geschichten, die jetzt alles überfluten wie geruchloses Abwasser. Bei großer Literatur ist es egal, wie man die Charaktere empfindet. Dostojewski, Schuld und Sühne, ein großes Buch. Mochten Sie Rodion Romanowitsch Raskolnikow? Er ist ein Mörder, aber das ist egal. Er ist spannend, hochfaszinierend, hochinteressant und komplex. Sie lesen immer weiter, immer, immer weiter, verlieren sich mehr und mehr in der Geschichte. Das ist große Literatur. Damit kann man keine Zahnpasta oder Hämorrhoidencreme verkaufen.
Ja, Peter Klaus, was ist denn das für eine Figur und was macht die KI mit diesem Mann?
Seine Figur, Jacob McNeil, der den eigenen Ansprüchen nicht genügt, er hat seinen neuen, kurz vor der Veröffentlichung stehenden Roman mit KI, also künstlicher Intelligenz, gezimmert. Ja, und er hat schon vorher geklaut, ein unveröffentlichtes Manuskript seiner vor Jahren durch Suizid aus dem Leben geschiedenen Frau. Den Literaturnobelpreis, den hat er einfach nicht verdient, das weiß er. Aber er hält natürlich dran fest und nun ersäuft er irgendwo zwischen Wahrheit und Lug und Trug. Und den Schlüsselsatz, den liefert er dazu selbst. Zitat: Die digitalen Medien erfinden nicht nur Texte, sondern auch uns neu.
Das ist ein großes Thema, wird derzeit überall diskutiert. Ist das der Grund, warum dieses Stück jetzt so durch die Decke geht und überall aufgeführt wird?
Ich denke ja, und weil es unheimlich clever gebaut ist. Am Ende ist vollkommen unklar, was noch menschliche Realität gespiegelt wird da auf der Bühne. Was ist Künstlichkeit? Das ist sehr beängstigend und, wenn wie heute gut auf die Bühne gebracht, überaus spannend.
In Wien hat Schauspielstar Joachim Meyerhoff, der ja selber Bestsellerautor ist, die Rolle gespielt. Was macht denn der Hauptdarsteller in Düsseldorf mit dieser Figur?
Anders als Meyerhoff setzt Timo Schwarz nicht aufs Komische, aufs Bitterkomische, nicht auf Satire, nicht auf das Abkanzeln eines Widerlings, sondern er zeigt ein armes Würstchen. Bei ihm wartet die Figur durch Selbstmitleid ohne Ende. Aber Timo Schwarz stellt diesen Mann nicht bloß. Er zeigt ihn als Gefangenen eines Systems, in dem Erfolg, materieller Erfolg, oft mehr von Schein denn Sein abhängt. Und er belässt ihm dabei Würde. Das ist ganz entscheidend. Als Zuschauer kriege ich Mitleid mit diesem Jacob McNeil, was seine Untaten allerdings nicht relativiert. Das ist sehr wirkungsvoll.
Und wie hat Regisseur Philipp Rosendahl das auf die Bühne gebracht? Ich habe gesehen, es gibt nicht nur Videos, sondern auch Choreografien in dieser Inszenierung.
Ja, das Wie ist das erste Stichwort, das mir einfällt. Eiskalt. Ich habe wirklich bisher nur ganz selten in meiner Theaterlaufbahn als Zuschauer und Kritiker so eine kühle Theateraufführung erlebt. Die Bühne ist grau, da ist fast nichts zu sehen, aber sie verwandelt sich durch kluge Lichteffekte immer wieder in eine irreal, digital anmutende Welt. Man weiß irgendwann nicht mehr, ob die Personen, die dort agieren, nicht längst Klone sind, künstlich erschaffene Wesen. Und da kommen dann auch Choreografien ins Spiel. Das ist sehr interessant. Mehrfach gibt es getanzte Momente. Und da ist die Frage nun, spielen die sich noch im Kopf der Hauptfigur ab? Sind das seine Trugbilder? Lässt McNeil die Puppen tanzen? Oder ist es ein Computer, der seine Geschöpfe mal kurz wie Marionetten zappeln lässt? Das sind viele Deutungen möglich. Alles läuft schließlich darauf hinaus, wie gefährlich es sein kann, sich dem vermeintlichen Fortschritt kritiklos zu ergeben.
Also nicht nur eine Warnung vor der künstlichen Intelligenz, sondern auch vor den Menschen, die sie nicht zu beherrschen wissen wahrscheinlich.
Ganz genau, das mit modernen Mitteln, dabei erfreulich unprätentiös. Die Technik wird nicht ausgestellt, sie wird genutzt, um ihr Potenzial zur Erschaffung real wirkender Kunstwelten auf der einen Seite zu zeigen, auf der anderen Seite mit Pro und Contra auch auf Gefährliches hinzuweisen. Das ist verdammt gruselig.
Und das heißt, dieser Abend hat es dann geschafft, Sie und auch den Rest des Publikums kurz von der Wahl auch mal abzulenken wahrscheinlich.
Richtig, das ist ungemein spannend, weil man sich natürlich unwillkürlich fragt, wo überall wir in unserem Alltag heute schon in digitale Fallen tappen und dabei möglicherweise sogar Gefahr laufen, denkfaul zu werden, arm an Emotionen, manipulierbar. Das Stichwort nochmal, das ich schon gegeben habe, gruselig. Toll.
Peter Klaus, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Die Affäre McNeil von Ayad Akta, übersetzt übrigens von Daniel Kehlmann, ist in Düsseldorf morgen sowie Dienstag und Mittwoch wieder zu sehen. Am Mittwoch wurde der ultrarechte Aktivist, Influencer und Trump-vertraute Charlie Kirk bei einer öffentlichen Veranstaltung auf einem Universitätsgelände in Utah Opfer eines Attentats. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Es handelt sich um den 22-jährigen Tyler Robinson. So viel ist klar, vieles andere nicht. Zum Beispiel die politischen Überzeugungen des mutmaßlichen Täters. In den USA entbrennt derzeit eine Vereinnahmungs- und Beschuldigungsdebatte, die nun auch nach Deutschland überschwappt. Wir versuchen zu verstehen, was in diesem Diskurs passiert, wie die verschiedenen Lager das Attentat für sich nutzen wollen und wie die bisherigen Hinweise interpretiert und gedeutet werden, etwa die eingravierten Sprüche auf Tyler Robinsons Munition. Dafür ist bei mir im Studio mein Kollege Matthias Dell. Matthias, schönen guten Abend.
Hallo.
Matthias, erstmal politisch motivierte Attentate, wie es dies vermutlich auch war, sind ja traurigerweise keine Seltenheit in den Vereinigten Staaten. So wurden ja gerade erst im Juni eine demokratische Abgeordnete und ihr Ehemann in ihrem eigenen Haus in Minnesota getötet. Warum fallen die Reaktionen auf die Ermordung von Charlie Kirk jetzt so massiv aus, weil er eine deutlich bekanntere Persönlichkeit war und eine Symbolfigur?
Sicherlich hat es damit zu tun, also mit diesen medialen Effekten. Da würde ich sagen, zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, es gab ja sehr viele Videos von dieser Veranstaltung, wo man auch sehen konnte, weil die dann kursierten, auch auf so einer Plattform wie X, wo nichts mehr reguliert wird, wo man sehen konnte, wie er erschossen wird. Und natürlich war er auch eine Figur, die weitaus bekannter gewesen ist und medial präsenter gewesen ist, als das für die demokratische Politikerin Melissa Hortman zutrifft. Und trotzdem würde ich auch sagen, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn man mal gucken würde, wie viele Beileidsbekundungen es jetzt von demokratischer Seite gibt und wie viele es damals bei Hortman von republikanischer Seite gegeben hat, wo der Täter ja auch von rechten christlichen Überzeugungen getragen war, dann fällt das, glaube ich, sehr verschieden aus. Und das ist wichtig für diese ganze Angelegenheit. Damals war es auch schon so, dass einflussreiche Influencerinnen wie Laura Loomer, die mit Trump sehr eng ist, oder auch Elon Musk irgendwie versucht haben zu behaupten, der Hortman-Attentäter sei ein Linker.
Die Trump-Regierung hat sofort reagiert. Man vermutete, der mutmaßliche Täter stamme aus dem linksradikalen Milieu. Wie gesagt, das hat sich nicht klar bestätigt. Aber seitdem wächst die Verwirrung eigentlich nur über diesen jungen Mann Tyler Robinson. Was kann man über ihn sagen, was nicht?
Ja, ich glaube, ganz schwierig ist eben, wie sich seine Einstellung, die vor allen Dingen online und digital getrieben ist, äußert. Also er ist kein Linker, er ist aufgewachsen in einem konservativen Mormonenhaushalt in Utah, in dem Bundesstaat. Die Eltern sind waffenaffin, wählen Republikaner. Er selber hat lange schon mit Waffen geschossen, kann das. Und er ist eben Teil einer rechtsradikalen Internet-Community namens Groiper, die angeführt wird von einem Nick Fuentes, dem Kirk und Trump nicht rechtsradikal genug sind. Und der zum Beispiel 2019 dazu aufgerufen hat, Kirk zu trollen, also bei seinen Auftritten an diesen Unis, wo er dann debattiert, hinzugehen und ihn dort zu stressen mit Fragen, die eben noch rechter sind als das, was Kirk verbreitet hat. Mit dem Begriff Groiper ist das Maskottchen der Bewegung gemeint. Das ist so eine Spielart von Pepe dem Frosch, den man auch kennt, weil der auch als Meme quasi angeeignet wurde von den Rechten. Und wir haben es also zu tun mit einem Konflikt innerhalb der rechten MAGA-Bewegung. Und was es so schwer macht, ist eben, dass diese ganzen rechten Zeichen nicht so einfach zu lesen sind, wie das früher vielleicht mal der Fall gewesen ist, weil sie eben dieser hochkodifizierten, gamifizierten, durch Memes getriebenen Internetwelt entstammen.
Das ist kompliziert, das müssen wir uns genauer anschauen. Ich habe es ja erwähnt, es gibt diese eingravierten Sprüche zum Beispiel auf der Munition. Was sind das für Sätze, die jetzt von allen Seiten interpretiert werden? Was steht denn auf diesen oder was stand denn auf diesen Patronen?
Also das sind alles quasi Witze, Memes, die kommen aus dieser Digitalkultur der Imageboards, wo also solche Bilder transferieren und man sich darüber lustig macht und darin verständigt und es auch immer um eine Grenzverschiebung geht. 4chan heißt zum Beispiel so ein Portal. Und da sind dann Sachen dabei, die komplett auseinanderliegen. Das eine ist komplett unverständlich für die meisten Menschen, macht sich über Leute lustig, die in Tierkostümen gerne rumlaufen. Das andere ist ein Kinderwitz auf böse. Wer das liest, ist schwul. Und danach noch, ich lache mich kaputt, wenn du das eben liest. Und dann gibt es zwei Sprüche, die das eine mal zitieren, das italienische Partisanenlied Bella Ciao. Und zum anderen eben den Spruch haben, fang das Faschist. Wo man jetzt denken könnte, okay, das sind ja Zeichen für eine linke Einstellung. Wenn man aber eben nicht weiß, dass Bella Ciao durch Netflix-Serien und Aneignung von Rechts lange auch schon bei diesen Groiper Wars 2019 gegen Kirk verwendet wurden. Und wenn eben auch dieses Fang das Faschist aus einem satirischen Spiel stammt, das Faschismus lustig machen will, in Wirklichkeit aber auch wieder aneignenbar ist. Also es ist unglaublich kompliziert, weil Ernst und Ironie in diesen beschleunigten digitalen Kommunikationen total schwer auseinanderzuhalten sind.
Das ist von außen wirklich kaum noch zu durchdringen. Darin spiegelt sich eine Internetkultur, in der sich gerade junge Männer oft flüchten, in denen die sich zu Hause fühlen. Wir kennen auch das von anderen männlichen Attentätern aus dieser Altersgruppe. Ist das jetzt sozusagen der eigentliche Bezugspunkt, über den wir reden müssen, was da im Internet passiert?
Dass das auf jeden Fall stark männlich dominierte Räume sind, ist ein ganz großes Problem. Und wir hatten das 2019 bei dem Attentäter von Christchurch, der ja auch ein Manifest veröffentlicht hat, wo auch ganz viele Leute Probleme hatten, das zu prozessieren, weil es eben auf diese kodifizierte Digital-Meme-Kommunikation aus 4chan und anderen Foren angespielt hat, wo es also darum geht, man stellt über Insider-Witze Gemeinschaft und Ausschluss her. Und das Gamifizierte daran ist ja auch, dass dann zum Beispiel der Halle-Attentäter sein Attentat, seine Tötung, seine Morde filmen wollte wie so ein Spiel. Und diese Grenzen sind eben auch total schwierig zu ziehen, was jetzt quasi an den Sachen, die dieser Attentäter von Kirk gemacht hat, vielleicht auch nur die Idee war, so ein Spiel in die Realität zu übertragen. Und was vielleicht auch noch mal so ein Punkt ist, wo man sehen kann, wie sich das verwebt mit eben rechten Politiken, ist, dass es 2014 ein sogenanntes Gamergate gab. Da ging es grob gesagt darum, eigentlich um Sexismus in der Spielebranche. Und da hat sich dann auch schon etwas gewendet gegen alle Leute, die versucht haben, mit dem Opfer der Frau solidarisch zu sein. Und das wurde dann aufgegriffen von rechten Politiken, um diese Struktur der Einschüchterung und Abwertung zu benutzen.
Erstaunlich ist ja die Heftigkeit, mit der der Diskurs nach Deutschland kommt. In den USA ist das jetzt deutlich zu sehen. Rechte Politiker und Meinungsmacher, unter anderem auch die Influencerin Laura Loomer, die schon erwähnt wurde, fordern die US-Amerikaner dazu auf, kritische Online-Aussagen über Kirk öffentlich an den Pranger zu stellen und die Entlassung der Autoren zu fordern. Aber eben auch bei uns, ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen und die Journalistin Dunja Hayali etwa, die in verschiedenen ZDF-Sendungen über Kirks Positionen gesprochen haben, werden gerade massiv kritisiert. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, etwa bezeichnete Thewissen als linksradikal und forderte, ihm müsse sein US-Visum entzogen werden. Man muss dazu sagen, dass Thewissen wohl wenigstens eine Aussage von Kirk über die Steinigung von Homosexuellen nicht im korrekten Kontext zitiert hat. Dennoch, warum wird jetzt auch in Deutschland ein derartiger Druck ausgeübt?
Na, weil es sicherlich auch das Problem gibt, sich einzugestehen, dass da eigentlich ein Rechter einen anderen Rechten umgebracht hat, dass das eigentlich praktisch im eigenen Haus passiert und dass natürlich das vor allen Dingen überhaupt kein Mitleid mit Kirk gibt, sondern nur die Möglichkeit, das zu benutzen, also zu instrumentalisieren von Seiten Trumps und gegen alle Leute damit noch stärker vorzugehen, die nicht der eigenen Meinung sind. Man kennt das auch von den historischen Faschismen. In Deutschland war das zum Beispiel Horst Wessel, so ein Fanal, wo dann auch irgendwie Politik damit gemacht werden konnte und das Opfer eigentlich vollkommen egal war. Und das Ironische daran ist ja, wenn man überlegt, vor 10 Jahren oder sowas haben wir darüber geredet, dass eben Meinungsfreiheit ganz wichtig ist und dass man auch die andere Meinung hören muss. Jetzt ist die andere Meinung in Amerika an der Macht und interessiert sich null für andere Meinung. Deswegen ist auch dieses Labeln von Kirk, was ja stellenweise Junge Union oder andere versucht haben, als quasi Meinungsfreiheitsvorkämpfer totaler Quatsch, weil dem ging es gar nicht darum, wie man eben in der Realität der Trump-Regierung sieht. Da geht es vielmehr darum, dass Leute jetzt entlassen werden, die sich falsch dazu äußern oder angeblich falsch dazu äußern. Das ist alles absurd, wenn man bedenkt, dass wir vor 10 Jahren diese Cancel-Culture-Debatten geführt haben, wo niemand entlassen wurde und immer nur von bedrohten Opfern der Fall war. Also das ist, glaube ich, der Kern, der ganz wichtig ist, dass es überhaupt nicht darum geht, Meinungsfreiheit zu haben, sondern Politik zu machen und das eben auch über die Grenzen Amerikas hinaus.
Matthias Dell, ganz herzlichen Dank für diese Einordnung.
Bitte sehr.
Sie ist eine der beliebtesten Opern überhaupt. Eine große, herzzerreißende Tragödie und zugleich ein problematisches Stück. Giacomo Puccinis Madama Butterfly. Die Geschichte einer japanischen Geisha, die von einem GI in den Selbstmord getrieben wird. Wie kann man das heute erzählen, ohne sich den Vorwurf einzufangen, kulturelle Aneignung zu begehen? Regisseurin Ulrike Schwab kümmert sich gern um solche Problemfälle des Repertoires und das mit Erfolg. Vor 1,5 Jahren inszenierte sie in Bremen die Salome von Richard Strauss. Damals war unser Kritiker Uwe Friedrich sehr glücklich mit dem Ergebnis. Heute war er wieder in Bremen bei der Premiere von Madama Butterfly. Herr Friedrich, wie glücklich waren Sie denn heute?
Schon ziemlich, aber etwas nachdenklicher auf eine positive Art und sehr beeindruckt von der Produktion von Ulrike Schwab, dass ich nicht ganz so glücklich, sondern mit ein paar Fragen rausgehe, hat auch damit zu tun, dass sie dieses Stück sehr viel intellektueller und sehr viel konzeptueller angeht als damals die Salome.
In welcher Welt ist das denn angesiedelt auf der Bühne? Ist das dieses japanische Setting, was man kennt?
Überhaupt nicht und schon gar keine Reispapierwände, sondern Ulrike Schwab hat die Chocho-San aufgeteilt in drei Frauen, drei Sängerinnen. Eine, sagen wir mal, vage asiatische. Zum Schluss gibt es nämlich den Gag für alle die, die sie für eine Japanerin gehalten haben, dass so ein Schriftband kommt, wo steht, ich bin Koreanerin, ihr Dummköpfe. Mhm. Dann gibt es die alte Butterfly, die ist rechts in einem eigenen Bühnensegment der Bühnenbildnerin Rebecca Dornhege-Reier. Und in der Mitte ist die Hauptsängerin des Abends. Aber sie sitzt auf einem relativ klobigen Sessel, hat vor sich einen Berg von Klamotten, in dem sie mitunter auch rumwühlt. Sie alle drei eigentlich erinnern sich an das, was Butterfly widerfahren ist. Nur die Alte wird sich am Ende umbringen. Und das sind dadurch alles so surreale Fetzen. Butterfly bleibt allerdings relativ passiv in ihrem Handeln. Da ist Ulrike Schwab einerseits nah an der Vorlage, das stimmt schon. Was ich ein bisschen schade finde und was hier, um nochmal auf die Salome zurückzukommen, was ja bei der Salome so wahnsinnig gut geglückt ist, dass diese Frau, die von Männern getrieben wird, doch ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt. Hier hat sie die Entscheidung getroffen, nein, Chocho-san ist so traumatisiert, dass sie darüber nicht hinwegkommt.
Also ist es ein weniger feministisches Konzept vielleicht sogar als beim letzten Mal?
Das würde ich fast behaupten. Es gelingen ihr schon einige ganz, ganz grandiose Szenen, vor allem in dieser Manga-Welt links oben sozusagen, in dem Bühnenbild mit der koreanischen Sängerin Angela Shin. Da ist dieses ganze Widerliche des im Grunde ja Kindersex-Verhältnisses. Sie ist 15 und also Chocho-san und Pinkerton ist ein gestandener Soldat, der mit der amerikanischen Truppe nach Japan gekommen ist. Das ist sicherlich ein weiblich empathischer Blick auf dieses eklige Geschehen. Ansonsten kann ich nicht wirklich erkennen, was besonders feministisch wäre an dieser Inszenierung.
Aber große Stimmen waren zu hören, vielleicht. Wir hören mal rein, wie sich das angehört hat heute Abend, einer der großen dramatischen Momente aus dem zweiten Akt. Also die große Emotion ist da. Verteilt die sich denn auch gleichmäßig auf die drei Sängerinnen?
Sarah Jane Brandon, die wir gerade gehört haben, die hat schon den größten Teil der Rolle für sich behalten, gerade die großen dramatischen Ausbrüche. Das ist für sie schon ein bisschen am Rande des Leistbaren, würde ich sagen. Angela Shin, die hat natürlich auch die mehr lyrischen Szenen. Das hat mich doch mehr überzeugt und sehr anrührend auf eine ganz bemerkenswerte Weise war Brigitte Hahn als die alte Chocho-san, eine großartige Sängerin, die ich früher oft gehört habe und ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, ich wusste nicht, dass sie überhaupt noch singt. Sie hat eine ungeheure Bühnenpräsenz und sie weiß genau, was sie da stilistisch tut. Der Pinkerton ist Oliver Sewell, sehr kraftvoll, macht diesen dumm draufgängerischen GI sehr überzeugend. Auch die anderen, die kleineren Rollen sind richtig gut besetzt. Sascha Jankiewicz dirigiert das extrem unsentimental, sehr straff, sehr schnell. Das deckt sich mit diesem Konzept, das eben nicht auf die Tränendrüse drücken will. Das funktioniert alles in diesem Rahmen, wo man sagen kann, muss man das denn machen mit dem Aufteilen auf die Rollen und ich will aber Reispapierwände sehen. Wenn man sich davon einmal verabschiedet hat, was ich sehr begrüße, funktioniert dieser Abend insgesamt sehr gut.
Also nicht nur ein intellektuell ansprechender Abend, sondern am Ende dann doch auch ein emotional gelungener Abend. Hat das Publikum in Bremen das auch entsprechend wohlwollend begrüßt?
Absolut. Ich war ganz überrascht. Ich hatte größeren Widerspruch erwartet. Das war überhaupt nicht der Fall. Ulrike Schwab und ihr Team hatten einen großen Erfolg beim Publikum. Ich lief dann danach durch die Stadt und es kamen viele Radfahrer an mir vorbei, die auf den Rädern diskutierten und das auch alle sehr wohlwollend besprachen und auch Fragen hatten. Aber das ist ja was sehr Gutes, wenn man aus dem Theater kommt.
Uwe Friedrich, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Madama Butterfly am Theater Bremen. Bis zur nächsten Vorstellung müssen Sie sich noch ein paar Tage gedulden. Sie findet nächste Woche Sonntag statt.
Fazit.
Sie ist die weltweit erfolgreichste Autorin der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, Cornelia Funke. Sie hat als Illustratorin begonnen, aber natürlich mit ihren eigenen Büchern die Bestsellerlisten gestürmt. Sie kennen Tintenherz oder Den Herrn der Diebe und viele andere Titel mehr. Seit 10 Jahren liest sie selbst intensiv Sachbücher über die Natur und nun überrascht sie ihre Fans. Sie hat nämlich selbst eins geschrieben. Nachtfalter heißt das Buch. Und morgen erscheint es. Tobias Wenzel hat es für uns gelesen und Cornelia Funke in ihrer Wahlheimat Italien besucht.
Wir sind blind geworden für all den Zauber, der uns umgibt.
Nachts auf Cornelia Funkes Anwesen in der Toskana. Auf dem ehemaligen Bauernhof suchen wir nach Nachtfaltern, umgangssprachlich Motten.
Ich nehme mal an, dass hier Dutzende gerade sind.
Cornelia Funke spricht so leise, als wollte sie die Tiere nicht aufschrecken. Mit ihrem Buch Nachtfalter will uns die Autorin für diese facettenreichen Wesen sensibilisieren, die meist im Schatten der Schmetterlinge stehen. Es ist stockfinster, bis ich die Taschenlampe meines Smartphones einschalte. Im Hintergrund erkennt man die Umrisse mächtiger Pinien. Das künstliche Licht erhöht die Chance der Mottensichtung.
Man nimmt ja immer noch an, dass das wahrscheinlich dran liegt, dass sie das Sternenlicht suchen. Da, da ist doch eine.
Eine Motte huscht für wenige Sekunden durch den Lichtkegel.
Und dass wir sie verwirren mit unserem ganzen elektrischen Licht und ihre Orientierung damit stören. Ist aber nicht bewiesen, dass das der Grund ist. Wir wissen ja auch alle, was für furchtbare Experimente Menschen dann machen, um so etwas zu beweisen. Also bin ich in Ordnung damit, dass ich das nicht genau weiß.
Viel Wissen vermittelt allerdings ihr Buch Nachtfalter. Zum Beispiel über den Totenkopfschwärmer, über den erzählt wird, er überbringe den Lebenden Nachrichten von den Toten. Und dann ist da die weiße Hexe, die auch so heißt, weil sie äußerst schwer zu fangen ist und deren Raupen noch nie gefunden wurden. Selbst bei Nachtfaltern, die an unserer Nase vorbeifliegen, fällt das Identifizieren der Art, es gibt Tausende, sehr schwer.
Dafür müsste man sie fangen und das möchte ich nicht. Oh, das war jetzt gerade ein Käuzchen. Kleine Eule. Frisst natürlich Motten.
Das tun auch Fledermäuse. Der gelb-pinke chinesische Mondspinner verwirrt allerdings mit seinen verlängerten Flügelspitzen das Echolot der Fledermäuse. Nachtfalter ist aber nicht nur ein Buch über Motten als unterbeleuchtete Tiere, sondern im Vorübergehen auch über den brutalen Umgang der Menschen mit ihnen. Etwa wenn sie die Falter für Schmuckstücke töten oder für die Wissenschaft.
Diese Grausamkeit nur, weil wir wissen wollen. Wann hat sich das entwickelt? Wahrscheinlich war der Anfang die angebliche Aufklärung, wo Herr Descartes Hunde lebendig aufgeschnitten hat und gesagt hat, denen macht das nichts, sie sind ja nur Maschinen.
Am nächsten Morgen strahlt die hügelige Landschaft der Toskana. Cornelia Funke liest ein Zitat aus ihrem Buch Reckless, das goldene Garn von 2015.
Ich werde ihr meine Motten schicken, bis Raupen in ihrer Puppenhaut nisten. Maja.
Aus dem Haar der dunklen Fee steigen finstere, mordende Motten auf, die Seelen ihrer toten Liebhaber.
Das war natürlich noch die typische. vielleicht auch romantische Assoziation mit Motten, wo Cornelia noch nicht viel von Motten wusste.
Gerade schreibt Funke am 5. Reckless-Band und weiß schon, dass darin Motten vorkommen werden, die heller und mehr den Wirklichen nachempfunden sind.
Das sind zwei. Flattern da im Gras. Jetzt sind sie fort. Das waren ein paar.
Waren es vielleicht Taubenschwänzchen, jene Nachtfalter, die kurioserweise besonders am Tag aktiv sind und wie Kolibris im Flug Nektar aus Blüten saugen? Es gibt so viel zu entdecken im Reich der Motten. Und nicht nur da. Wir seien Analphabeten der Natur geworden, sagt Funke.
Wir haben doch jede Verbindung mit der natürlichen Welt verloren, außer wir können vielleicht noch das Gemüse im Supermarkt identifizieren.
Der Mensch verliere das Interesse an der Natur, wenn er sie nicht mehr benennen könne.
Das hier ist die weiße Hexe, das ist der Totenkopfschwärmer und das hier ist der Atlasspitze.
Jessica Frascht, Gast in Funkes Künstlerresidenz, kann natürlich alle der 21 Nachtfalter benennen, die sie für das Buch mit roter Tinte und mit Buntstiften gemalt hat. Betörend schöne Illustrationen, die so leuchtend und filigran sind, dass man am liebsten den teils flauschigen Rumpf der Nachtfalter streicheln würde. Erst hatte Frascht sie nur separat gemalt.
Und dann dachte ich mir, dass irgendwie sowas fehlt. Die sehen so ein bisschen alleine aus und so. Schon so ein bisschen wie bei den Wissenschaftlern so aufgespießt.
Im Buch sitzen sie deshalb nun auf für sie wichtigen Pflanzen und wirken so äußerst lebendig. Diese Nachtfalter, die Cornelia Funke richtig lieb gewonnen hat. Selbst auf die Kleidermotte blickt sie milde.
Also die Kleidermotte töte ich zum Beispiel nicht, weil ich es liebe, falls sie dann doch ein kleines Loch in einen meiner selbstgestrickten Pullover gefressen hat, das mit einer Stickerei auszubessern, wodurch der Pullover dann noch ein bisschen aufregender wird. Das mache ich aber nun. Ich kann es schon verstehen, wenn man wochenlang an einem Pullover gestrickt hat. Jetzt hat die Motte da ein Loch reingefressen, dass einem die Hand ausrutscht.
Tobias Wenzel über das Buch Nachtfalter von Cornelia Funke. Es enthält zahlreiche Illustrationen von Jessica Frascht und erscheint morgen im Insel Verlag. Es kostet 18 Euro. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen.
Ganz nah am Anfang der Toten Hosen war Harald Hordig von der Süddeutschen Zeitung und zwar im Hier und Jetzt. Deutschlands rüstigste Punkband, deren Stadionkonzerte für das nächste Jahr heute schon ausverkauft sind, gab sich im Düsseldorfer Ratinger Hof vor 200 Zuschauern die Ehre, weil hier alles vor über 40 Jahren begann, auch wenn Campino zugibt. Wir wissen, das ist nicht mehr unser Hof von früher, aber näher an den Hof von früher kommen wir auch nirgendwo mehr ran. Der Laden, in dem nicht nur die Hosen rockten, sondern auch Can, die Ramones, Velvet Underground oder die Sex Pistols, war ab dem Jahr 1976 ein klassenloses Raumlabor, in das konstant Alkohol eingeleitet wurde. Es kamen die Punks, aber schnell auch viele andere. Nur wurde der neonhell beleuchtete Schlauch 1989 abgerissen und wie der gleichnamige Club heute aussieht, ist dem SZ-Kritiker keine Zeile wert. Die Toten Hosen aber erfüllen ihn offensichtlich immer noch mit Leben. Sie sind es an diesem Abend noch einmal sehr schnell, sehr laut, sehr gewaltig. Sie legen ein fabelhaftes Tempo vor, erbarmungslos ungestüm, verblüffend grimmig, herrlich entschlossen. Trotzdem kommt nach so einem Auftritt vermutlich bald das Bandmuseum, in dem sich der 2016 gestorbene David Bowie bereits befindet, wie wir in der Tageszeitung Die Welt lesen. London spendiert dem Musiker ein staatliches Archiv. Dort kann jetzt jeder studieren, wer der Künstler wirklich war. Nun darf bezweifelt werden, dass das Chamäleon Bowie wusste, wer er selber war, aber dass nun alle im Olympiapark im Osten Londons in einem Lagerhaus den Fundus einsehen können, klingt wirklich verlockend. Michael Pilz beschreibt das so. 12 Vitrinen sind bestückt. Thematisch zeigen sie den jeweiligen Bowie. Den bildenden Künstler anhand seines Pinsels und seiner Palette unter einem Selbstbildnis nach Art der Meister im Brücke-Museum in Berlin. Den visionären Musiker symbolisiert ein Synthesizer, der in einem Koffer steckt wie eine Reiseschreibmaschine. Seine Textschnipsel auf Millimeterpapier, aus denen er aleatorische Songs zusammensetzte, stehen für den Dichter, den die Skepsis sich und seinem Schaffen gegenüber nie verließ. Uns befällt an dieser Stelle die Skepsis, ob David Bowie wirklich etwas für das Museum ist, dann vielleicht doch eher der ostdeutsche Plattenbau. Geisterhafte Betonlandschaften, Mief und Rechtsterrorismus. Die Ausstellung Wohnkomplex im Potsdamer Minsk zeigt Gegenwartskunst über das Leben im Plattenbau. Lesen wir in der Taz Allerdings erklärt Sophie Jung, dass schon der Ausstellungstitel Wohnkomplex schwierig ist. Der Begriff, aus der UdSSR in die DDR übergeschwappt, beschreibt eigentlich ein Ensemble aus Wohnbauten für rund 5000 Personen mit Nahversorgungszentrum. Zu sehen sind stattdessen 60 teils zu Ostzeiten, teils danach entstandene Kunstwerke, die im Detail so beschrieben werden. Auf Sibylle Bergemanns Fotoserie aus dem Berlin-Lichtenberg der späten 1970er hat der monotone Wohngrundriss der Platte jeglichen Individualismus verschlungen. Jede der menschenleeren Innenaufnahmen zeigen den gleichen Wohnzimmer-Mief. Das klingt so erwartbar wie deprimierend und so wünschen wir uns hier nach Punk-Retro-Konzerten, David Bowies beschriebenem Millimeterpapier und musealer Plattenbauweise etwas, das in die Zukunft weist und uns vielleicht noch an die Hand nimmt. Fündig werden wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier erklärt uns Timo Frasch den Wiesenbot, eine KI der Stadt München, der schriftlich Fragen zum Oktoberfestbesuch gestellt werden können. Jedem Nicht-Bayern leuchtet natürlich sofort ein, dass bei dieser Riesengaudi Fragen entstehen, etwa was zu tun ist, wenn wieder einmal alle Toiletten überfüllt sind. Soll Mann oder Frau etwa eine Windel unter die Tracht ziehen? Antwort: Eine Bedienung habe schon mal eine Art Windel für Erwachsene entdeckt. Aber der Brezenbot betont auf Nachfrage auch, es ist nicht die Norm, mit einer Windel zu erscheinen.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.